NDR Info. Themen des Tages.
Es ist ein Wochenende der internationalen Gipfel und Gespräche. In Genf wird zur Stunde über den sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine verhandelt. Was aktuell bekannt ist, das besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in der Schweiz. Außerdem endeten an diesem Wochenende sowohl die Weltklimakonferenz in Brasilien als auch der G20-Gipfel in Südafrika. In der kommenden halben Stunde sprechen wir also über die Ergebnisse hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Es ist kurz nach 6:30 an diesem Sonntag, dem 23. November, am Mikrofon Anna Lubeckmann. Guten Abend. Und wir starten in Johannesburg. Es war ein Gipfel ohne Trump, ohne Xi, ohne Putin. Ungeachtet von Boykotten und Drohungen versuchten die G20-Teilnehmer in Südafrika ein Zeichen für den Multilateralismus zu setzen und die eigene Bedeutung zu untermauern. Thomas Spickhofen zum Abschluss des G20-Gipfels.
Am Ende ist Cyril Ramaphosa gar nicht unzufrieden mit dem ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden. Sein Land, Südafrika, habe die einjährige Präsidentschaft dazu genutzt, um die Themen Afrikas und des globalen Südens ganz oben auf der Agenda der G20 zu platzieren, sagt Ramaphosa.
South Africa has used this presidency to place the priorities of Africa and the global South firmly at the heart of the G20 agenda.
30 Seiten umfasst die Abschlusserklärung, die schon am Samstag verabschiedet wurde. Nichts Rechtsverbindliches, aber auch nicht nur bloße Worte, findet Ramaphosa. Er liest das Dokument als Bekenntnis zur gemeinsamen Verantwortung für die Nöte des Kontinents, zum Beispiel wenn es um die große Schuldenlast geht.
This year we have recognized the growing debt burden.
Wir haben in diesem Jahr anerkannt, dass der wachsende Schuldendruck in unseren Ökonomien den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen im Wege steht. Wer in die Zukunft investieren wolle, der investiere in Afrika, sagt Bundeskanzler Merz. Das sei eine große Chance, auch für Europa auf seiner Suche nach einer neuen Rolle inmitten einer sich rapide verändernden Welt.
Europa wird hier in Afrika und insbesondere Deutschland wird in Afrika als ein wichtiger Stabilitätsanker wahrgenommen und darauf müssen wir aufbauen, auch im Sinne von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Deutschland.
Das war eines der wichtigsten Ziele der Europäer bei diesem Gipfel, sich als verlässlicher Partner zu präsentieren, als einer, der nach den Prinzipien einer regelbasierten Weltordnung spielt. Er sei fasziniert davon gewesen, sagt Merz, wie sich die Welt neu ordne und neue Verbindungen entstehen. Die Abwesenheit der USA habe dabei eine ziemlich geringe Rolle gespielt.
Ich glaube, es war keine gute Entscheidung der amerikanischen Regierung, hier zu fehlen. Aber das muss die amerikanische Regierung selbst wissen. Für uns war es gut, dass wir hier waren.
Geprägt war der Gipfel in Johannesburg allerdings trotzdem von einem Thema, das von Washington auf die Tagesordnung gesetzt wurde, dem 28-Punkte-Plan zum Ukraine-Konflikt. Inzwischen verhandeln die USA, die Ukraine und die Europäer in Genf darüber. US-Präsident Trump drängt auf ein Ergebnis bis Donnerstag. Kanzler Merz ist skeptisch.
Ich bin im Augenblick noch nicht davon überzeugt, dass es im Laufe der nächsten Tage zu der von Präsident Trump gewünschten Lösung kommt.
Inzwischen reisen die europäischen Regierungschefs von Johannesburg aus weiter nach Luanda, der Hauptstadt von Angola, zum Gipfel von Europäischer und Afrikanischer Union. Auch dort wird es allerdings ebenfalls wieder um den Krieg in der Ukraine gehen.
Thomas Spickhofen zum Abschluss des G20-Gipfels in Südafrika.
NDR Info. Die Meinung.
Und die kommt heute von unserem Südafrika-Korrespondenten Stefan Überbach. Er meint, gut so, die internationale Zusammenarbeit, die lebt.
Damit hat noch vor wenigen Tagen kaum jemand gerechnet. Am Ende dieses G20-Gipfels in Johannesburg steht eine gemeinsame Abschlusserklärung, die noch dazu afrikanische Themen so stark in den Mittelpunkt rückt wie nie zuvor. Der demonstrative Boykott der Trump-Administration hat die große Mehrheit der G20 ganz offensichtlich enger zusammengeschweißt, anstatt die Staatengruppe zu spalten. Für Gastgeber Südafrika ist das ein diplomatischer Erfolg. Unter der Überschrift Solidarität, Gleichheit und Nachhaltigkeit hat sich das Land seit der Übernahme der G20-Präsidentschaft vor einem Jahr für die Interessen des gesamten globalen Südens stark gemacht. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen, denn die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, mit Ausnahme der USA, bekennen sich unerwartet deutlich zu einer fairen Finanzierung der Klimafolgenkosten, einer umwelt- und sozialgerechten Energiewende und einer Schuldenentlastung für die ärmsten Staaten der Welt. Und seltene Erden, Kobalt oder Lithium sollen in Afrika nicht nur abgebaut, sondern weiterverarbeitet werden, um lokale Wertschöpfung zu stärken. All das hatten Donald Trump und seine Leute als anti-amerikanische Agenda gebrandmarkt. Mit ihrem Versuch, eine Gipfelerklärung zu verhindern, ist die Regierung in Washington allerdings kläglich gescheitert. Eine landesweite Sonntagszeitung sagt es so: Donald Trump hat sich in Südafrika eine blutige Nase geholt. Das gilt auch für Trumps sogenannten Friedensplan, der den Krieg in der Ukraine beenden soll, aber nach Ansicht der westlichen Ukraine-Unterstützer unzumutbare Zugeständnisse an den russischen Aggressor vorsieht. Am Rande des Gipfels haben die europäischen G20-Staaten gemeinsam mit Japan und Kanada ein Stoppschild aufgestellt und weitreichende Änderungen verlangt, ohne sich dabei von den USA unter Druck setzen oder gar einschüchtern zu lassen. In Washington scheint diese Botschaft angekommen zu sein. Schließlich hat der US-Präsident umgehend verkündet, seine Vorschläge, die er der Ukraine eigentlich ultimativ aufzwingen wollte, seien nun doch nicht das letzte Wort. Eine bemerkenswerte Kehrtwende, die zeigt, dass multilaterale Diplomatie auch dann noch arbeitsfähig sein kann, wenn sich das mächtigste Land der Welt querstellt und auf nationale Abschottung setzt. Natürlich, die Verständigung von Johannesburg ist rechtlich nicht bindend, sondern eher eine politische Absichtserklärung. Krisen wie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die soziale Spannungen und Extremismus zur Folge haben kann, wie führende Wirtschaftswissenschaftler warnen, sind damit längst nicht gelöst. Und wenn jetzt ausgerechnet die USA den G20-Vorsitz übernehmen, ist das mehr als bloße Ironie der Geschichte, nämlich ein 12-monatiger Stresstest für eins der wichtigsten Gesprächsforen der Welt. Allerdings gibt es nach dem Johannesburger Gipfel begründeten Anlass zur Hoffnung, dass die Staatengruppe diese Herausforderung besteht. Denn auch das ist ein Signal aus Südafrika an die Welt. Die internationale Zusammenarbeit ist längst noch nicht tot.
Und das war die Meinung zum G20-Gipfel. Abschluss von unserem Korrespondenten in Johannesburg, Stefan Überbach. Und nicht nur in Südafrika war die Situation und die Zukunft der Ukraine Thema. Zur Stunde laufen in Genf weiterhin Beratungen zum sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine. Unsere Korrespondentin in Genf ist Patricia Wern. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, was denn bislang überhaupt über den Stand der Verhandlungen nach außen gedrungen ist.
Ehrlicherweise muss man sagen, es ist kaum etwas Offizielles durchgedrungen. Noch nicht mal der Beginn der Gespräche oder der Ort wurde uns bekannt gegeben. Offensichtlich wurde wirklich ein allgemeines Stillschweigen vereinbart. Allerdings mittlerweile, weil die Gespräche haben ja schon am Morgen begonnen, haben sich mehrere Teilnehmer, sowohl von der Ukraine als auch von den USA online, auf Plattformen geäußert, sodass wir jetzt ein bisschen mehr wissen, was der Stand der Dinge ist. Der ukrainische Sicherheitschef Umerov zum Beispiel hat auf X geschrieben, er erwarte noch heute weitere Fortschritte zu erzielen. Also offensichtlich kommt jetzt wirklich Bewegung in das ganze Thema. Und es ist auch so, dass er sagt, er ist optimistisch. Genauso hat sich auch der amerikanische Finanzminister Bessent geäußert, der zwar physisch nicht hier ist, aber natürlich informiert wird über den Stand der Dinge. Und er hat auch gesagt, er zeigt sich zuversichtlich, dass der Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland jetzt wirklich vorankommt. Der Einzige, der sich bislang sehr negativ geäußert hat oder auch Kritik geäußert hat, ist US-Präsident Trump. Der hat nämlich gesagt, die Ukraine sei undankbar, obwohl die Amerikaner sich so bemüht hätten, was diesen Friedensplan angeht, wenn man wirklich von einem Friedensplan sprechen kann. Denn die Ukraine sagt, das ist ja eine Kapitulation, wenn wir diesen Plan akzeptieren würden, und pocht deswegen auf Änderungen. Aber Trump sieht offensichtlich eine Undankbarkeit, weil die Ukraine diesen Plan nicht so annimmt, wie er es geplant hatte.
Wie genau laufen denn jetzt eigentlich dort in Genf diese Gespräche ab? Also in welchem Modus und wer sitzt da überhaupt mit am Tisch aktuell?
Also ich beginne mal vom Morgen an, weil es sind zwar Gespräche generell, aber es gibt verschiedene Arten der Gespräche. Am Vormittag gab es sozusagen Vorgespräche. Da waren auch die europäischen Delegationen vertreten, unter anderem Deutschland mit Herrn Sauter, der außenpolitische Berater von Kanzler Merz. Und da saßen dann auch die USA und die Ukraine mit am Tisch. Allerdings war es dann so, dass nach diesen Vorgesprächen, also wirklich bei diesen Hauptverhandlungen, nur noch jetzt die Ukraine und die USA verhandeln. Also die Europäer sind erst einmal raus aus der Geschichte sozusagen. Und zu den großen Vertretern, die man natürlich auch kennt, sind auf Seiten der USA Außenminister Rubio und Witkow, sein Sondergesandter sozusagen. Auf der Seite der Ukrainer ist der Chef des Präsidialamts, Jermak, und andere, auch der frühere zum Beispiel Verteidigungsminister der Ukraine.
Im Mittelpunkt dieser Verhandlungen steht ja der sogenannte US-Friedensplan. Du sagtest das gerade eben schon an der Begrifflichkeit, stören sich einige dieser Verhandlungsteilnehmer. Aber welches Verhandlungsziel verfolgen denn die Europäer und auch Kiew heute in Genf? Was muss da rauskommen und was sind die Knackpunkte?
Das ist eine Frage, die haben wir jetzt über den Tag hinweg wirklich verfolgt und geschaut. Wer sagt uns, was wirklich gewollt wird sozusagen von den Europäern und was möchte Kiew? Offiziell, also ganz offiziell, gibt es keinen sozusagen Bericht, genau diese Punkte wollen wir erreichen. Allerdings kommen immer mehr Informationen durch. So ist es zum Beispiel so, dass die Agentur Bloomberg berichtet, allerdings unter Berufung auf anonyme Quellen, dass die Ukraine und die Europäer wollen, dass Gespräche über Gebietsveränderungen, so wie es jetzt Russland natürlich möchte, erst nach einem Waffenstillstand entlang der aktuellen Frontlinie geführt werden. Auch lehnen sie Moskaus Forderungen ab, dass die Ukraine unbesetzte Gebiete im Osten abtritt. Und noch eins ist sehr wichtig, sie drängen darauf, dass Washington der Ukraine Sicherheitsgarantien gibt. Und damit die USA sozusagen nicht leer ausgehen, soll es dafür dann Entschädigungen geben. Dann gibt es noch Entscheidungen bzw. Entwürfe, wonach die ukrainische Armee in Friedenszeiten nicht mehr als 800.000 Soldaten haben darf. Und es gibt auch noch einen Entwurf, der betrifft die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das möchte ja die Ukraine unbedingt. Und da ist es wohl so, dass die Mitgliedschaft der Ukraine davon abhängt, ob alle NATO-Mitglieder dem zustimmen. Und offensichtlich ist das derzeit nicht der Fall.
Kann man denn schon sagen, welchen Stellenwert diese heutigen Gespräche eigentlich haben?
Ja, das denke ich, kann man auf jeden Fall. Die Gespräche sind für die Ukraine enorm wichtig. Man sagt auch, oder viele sprechen von den Schicksalstagen für Kiew. Denn Fakt ist, der bisherige US-Plan, der bevorzugt klar Russland. Und deswegen wollen die Europäer und Kiew Änderungen zugunsten der Ukraine. Und hinzu kommt, dass es ja einen enormen Zeitdruck gibt. Trump hatte ja gefordert, bis Donnerstag muss es eine Einigung geben. Er hat aber immerhin gesagt, dass er Änderungen akzeptieren würde, also dass die jetzige Version des US-Plans nicht so bestehen bleiben muss. Aber es ist auch wirklich ein großer Drahtseilakt, weil man die USA nicht verprellen möchte. Wir wissen ja, die USA unterstützen die Ukraine massiv militärisch und finanziell. Gleichzeitig muss man sagen, wenn die Russen das bekommen, was sie gerade fordern, dann hat natürlich auch der Rest von Europa die Sorge, dass es instabil werden könnte in der Region.
Kurz noch ein Blick auf den Zeitplan. Kanzler Merz, der hat sich ja in Südafrika skeptisch gezeigt, dass es schon in den kommenden Tagen eine Lösung geben könnte. Ist da irgendetwas Konkreteres bekannt?
Konkreteres ist noch nicht bekannt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sich dieser Tag entwickelt hat, überschlagen sich die Ereignisse gerade so sehr, dass ich mich nicht wundern würde, wenn es doch jetzt schneller geht, als alle anderen erwarten.
Und das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin in Genf, Patricia Wern. Wir wissen, dass manche unter ihnen größere Ambitionen hatten. Das sagte der brasilianische Konferenzvorsitzende André Correa do Lago beinahe entschuldigend zum Abschluss der Weltklimakonferenz in Brasilien. Die COP in Belém endete gestern Abend mit einem, viele sagen, Minimalkompromiss. Über die Ergebnisse dieser COP habe ich mit Katja Mattes gesprochen. Sie ist Klimaforscherin und Direktorin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und sie war vor Ort in Brasilien. Und Bundesumweltminister Carsten Schneider, der sagte zum Abschluss, er sei, Zitat, ein bisschen enttäuscht. Ich habe Katja Mattes deshalb gefragt, was bleibt denn aus Ihrer Sicht von dieser COP und sind Sie auch enttäuscht?
Ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen, denn die Dringlichkeit ist so stark wie nie zuvor. Es ist dringend Zeit zu handeln. 2024 haben die durchschnittlichen Temperaturen erstmals die 1,5-Grad-Marke überschritten. Wir sehen Rekordtemperaturen in den Meeren, in der Ostsee ebenso wie in den großen Meeren. Trotzdem steigen die CO2-Emissionen weiter und nach Berechnungen des globalen Kohlenstoffbudgets ist in 4 Jahren das Budget aufgebraucht, wenn wir unter den 1,5 Grad bleiben wollen. Das heißt, positiv würde ich bewerten, dass es den Tropenwaldfonds gibt. Das ist ein großer Erfolg. Es gab viele Zusagen, auch finanzieller Art. Auch Deutschland wird sich beteiligen. Und die Abschlusserklärung betont die Dringlichkeit mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Aber was absolut enttäuschend ist, ist die schwache Formulierung, es gibt keinen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energien. Und es ist wirklich, trotz einer sehr starken Allianz aus 80 Ländern, hat man es nicht geschafft, das Wort fossil in der Abschlusserklärung unterzubringen. Und wir brauchen dringend eine Roadmap, um klimaneutral zu werden. Und das geht nun mal nur mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien. Und ich hoffe, dass es jetzt Allianzen und Initiativen gibt. Brasilien hat ja auf freiwilliger Basis eine Roadmap angekündigt. Kolumbien will eine Konferenz im April nächsten Jahres ausrichten. Insofern ist es enttäuschend. Und wenn ich das aus Sicht einer Ozeanforscherin nochmal sagen kann, der Ozean ist zwar zunehmend auf der Agenda, im Abschlussdokument ist er aber nur beiläufig erwähnt. Und man kann einfach nicht über das Klima und Klimaschutz reden, ohne über den Ozean zu reden. Also insgesamt aus wissenschaftlicher Sicht sehr enttäuschend.
Sehr enttäuschend oder auch in Summe gescheitert? Oder gibt es dennoch auch gute Ansätze, die Sie ja gerade in Teilen skizziert haben, die Sie zu einem kleinen positiven Fazit führen?
Also positives Fazit würde ich nicht ziehen. Trotzdem ist es natürlich, man sitzt trotzdem an einem Tisch und verhandelt. Ja, es ist nicht abgebrochen worden und sozusagen gar kein Ergebnis, aber es ist alles weichgespült. Und es wird einfach der Dringlichkeit, die wir brauchen, nicht gerecht. Und insofern ist es für mich wirklich eher enttäuschend und man kann sich fragen, was diese Klimakonferenzen bringen. In der Wissenschaft kennen wir die Lösungen. Ja? Wir wissen, was wir tun müssen und es fehlt jetzt der politische Willen und auch das Erreichen eines Konsensus. Diese UN-Klimaverhandlungen müssen im Konsens erreicht werden. Das heißt, wenn ein Land sagt, da gehen wir nicht mit, muss es einen Kompromiss geben. Und dieser Minimalkompromiss bei der 30. Konferenz ist schon enttäuschend.
Schauen wir vielleicht einmal zurück. Das Pariser Klimaabkommen, das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt. Damals gab es sogar Standing Ovations, als dann beim UN-Klimagipfel der Hammer fiel. Es war die Rede von einem historischen Wendepunkt. Was meinen Sie, warum ist so eine weitreichende Einigung seither nicht noch einmal, auch nicht jetzt, erreicht worden? Woran hapert das?
Also es hapert im Prinzip an konnte man ja auch lesen, an den Staaten, die von Öl, Gas wirklich leben und die einfach das Geschäftsmodell nicht aufgeben wollen. Also diese starke Öllobby ist ein Riesenproblem. Wir wissen wissenschaftlich genau, was zu tun ist. Wir müssen einfach den Ausstieg von Treibhausgasen reduzieren. Und das sind die fossilen Brennstoffe. Die Energiewende ist sozusagen im vollen Gange. Und insofern ist es für mich als Wissenschaftlerin, die seit fast 30 Jahren dabei ist, wirklich erstaunlich zu sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar war es historisch, das Pariser Klimaabkommen, und wir haben schon etwas erreicht. Also wir haben die Temperaturen eingedämmt. Wir wären sonst bei 6 Grad. Wir sind jetzt auf dem Weg von 2,8 Grad. Das heißt, ganz nutzlos sind die Klimakonferenzen nicht, aber für mich persönlich und für viele andere auch geht es einfach viel, viel zu langsam.
Wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man Ihre Enttäuschung. Aber was stimmt Sie denn eigentlich optimistisch beim Blick in die Zukunft?
Optimistisch stimmt mich, dass die Rolle der Wissenschaft auch in dem Abschlussdokument sehr hervorgehoben wird. Denn Klimawandel ist keine Meinungsfrage oder Glaubensfrage. Das ist einfach Physik. Das stimmt mich optimistisch. Mich stimmt auch optimistisch, dass wir, ich bin ja Teil des Ozeanpavillons gewesen, den wir seit 3 Jahren mitbestreiten vom Geomar, für die Belange des Ozeans einstehen, den in die internationale Klimapolitik einbringen. Und das zeigt Wirkung. Und das stimmt mich optimistisch, dass wir wirklich Möglichkeiten auch auf die Agenda bringen, Lösungen aus dem Ozean in die Klimaschutzverhandlungen einzubringen. Und wir erforschen ja hier vor der Haustür zum Beispiel die Renaturierung von Seegraswiesen oder auch Potenziale und Risiken, das Meer zu befähigen, mehr CO2 aufzunehmen und zu speichern. Und diese Dinge, die wir hier in Deutschland erforschen, in die internationale Debatte einzubringen und auch Wegweiser für internationale Maßnahmen zu sein, gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen. Multilateralismus funktioniert in der Wissenschaft. Und auch in Zeiten von zunehmendem Populismus die Stimme der Wissenschaft zu sein, das alles stimmt mich positiv.
Sagt die Kieler Klimaforscherin Katja Mattes nach Abschluss der Weltklimakonferenz in Brasilien. Und wir sprechen noch ganz kurz über das Wetter hier bei uns in Norddeutschland. Der deutsche Wetterdienst warnt, Schnee und Schneeregen könnten morgen in ganz Norddeutschland für gefährlich glatte Straßen sorgen. Bis zum Morgen ziehen nämlich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt von Westen kommt Schneefälle über Norddeutschland. Los ging es am Nachmittag bereits mit Schnee in Teilen Niedersachsens. Im Laufe des weiteren Abends könnte es auch in Hamburg und in Schleswig-Holstein schneien. Uli Petersen mit den weiteren Einzelheiten.
Der Deutsche Wetterdienst hat für ganz Norddeutschland Schnee und gefährliche Straßenglätte angekündigt. Der Schneefall soll bei Temperaturen um 0 Grad am Sonntagnachmittag zunächst in Niedersachsen einsetzen und dann bis zum Abend Hamburg und Schleswig-Holstein erreichen. In Mecklenburg-Vorpommern soll es erst im Laufe der Nacht zu Montag beginnen zu schneien. Dort halten die Schneefälle dann bis in die Morgenstunden an. Laut Meteorologe Marcel Becker vom Deutschen Wetterdienst werden im gesamten norddeutschen Binnenland vorübergehend etwa 1 bis 4 Zentimeter Schnee auf den ausgekühlten Böden auch liegen bleiben. Auf den Nordseeinseln und in einigen Küstenbereichen wird dagegen eher Regen erwartet, da dort die Temperaturen bereits jetzt über dem Gefrierpunkt liegen. Montag früh dürfte es bei wieder steigenden Temperaturen und Regen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein dann vielerorts ziemlich matschig werden. Die Glättegefahr bleibt zunächst aber noch bestehen. Und der Ausblick auf den weiteren Verlauf der Woche? Die Temperaturen steigen tagsüber im Norden auf etwa 4 bis 7 Grad. Nachts kann es aber weiter Frost und dann auch Nebel geben. Weitere Schneefälle sind laut dem Deutschen Wetterdienst jedoch erstmal nicht zu erwarten. An den Küsten wird es stark windig sein, teilweise weht auch stürmischer Wind. Und für Anfang Dezember sind laut den jetzigen Prognosen sogar gebietsweise noch einmal zweistellige Temperaturen möglich.
Und jetzt kommen wir zum Sport. Bei eisigen Temperaturen geht gerade der 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer zu Ende. Ina Kast.
Genau, St. Pauli spielt gerade zu Hause gegen Union Berlin. Wir gehen aber erst gleich live ins Stadion. Erstmal gucken wir auf den Auftritt von Werder Bremen. Die Bremer haben vorhin bei RB Leipzig und ihrem Ex-Trainer Ole Werner mit 0:2 verloren. Und aus Leipzig berichtet Florian Alp.
RB Leipzig bleibt zu Hause tadellos. 5 Siege in 5 Spielen. Bei Bremen endet eine Serie aus 5 ungeschlagenen Spielen. Das 2:0 für Leipzig am Ende verdient. Leipzig in der ersten Halbzeit das deutlich bessere Team, über 30 Minuten sehr druckvoll. Bremen konnte sich bei Torhüter Mio Backhaus bedanken, der 5 exzellente Paraden zeigte in der ersten Halbzeit, dass es noch 0:0 stand zur Pause. Zweite Halbzeit dann Bremen mutiger nach vorne spielen, hatten die ersten 10 Minuten mit 5:0 Torschüssen. Auch da rutschte keiner rein. Leipzig hatte ebenfalls einen guten Torhüter und dann das Spiel ausgeglichen. Leipzig hatte dann Klasse mit Asan Ouedraogo, dem jungen Nationalspieler, mit dem 1:0. Ein Traumtorschuss aus 20 Metern in den linken Torwinkel. Eine Viertelstunde später dann der eingewechselte Xaver Schlager zum 2:0. Von Bremen kam in der Schlussphase dann nicht mehr allzu viel. Leipzig gewinnt mit 2:0 gegen Bremen.
Ja, Werder könnte trotz der Niederlage auf Tabellenplatz 8 bleiben, aber nur wenn Union Berlin jetzt nicht gewinnt. Die Köpenicker sind beim FC St. Pauli zu Gast. Der wiederum hat zuletzt 7-mal in Serie verloren. Der Kiezclub braucht also dringend Punkte. Allerdings liegt St. Pauli schon wieder zurück mit 0:1. Wir gehen jetzt live ins Stadion zu Jörg Tegelhütter.
Vielleicht bringen ja ein paar Wechsel den FC St. Pauli in die Erfolgsspur. 0:1 steht weiterhin hier im Heimspiel gegen den ersten FC Union aus Berlin. Jetzt hat St. Pauli-Trainer Alex Blessin reagiert, hat einen Stürmer gebracht mit Cesai und Daniel Sinani auch noch ein Offensiver, der Luxemburger. Aber auch Union hat gewechselt. Kral jetzt in der Elf von Steffen Baumgart dafür André Ilic. Der Stürmer nicht mehr auf dem Rasen. Allerdings mehr Torschüsse haben uns diese Wechsel da noch nicht wirklich beschert. Es gab Achtung, aufgepasst, einen Abschluss bislang in diesem zweiten Durchgang, der auch schon immerhin 20 Minuten auf dem Buckel hat. Und das war, ich will nicht sagen, eine Rückgabe von Fujita, das wäre unfair, aber es war eine sehr, sehr umplatzierte Aktion, Schuss aus 18 Metern, das war auch kein Problem für Unions Klassekeeper, der heißt Frederik Renno. Und er musste noch nicht wirklich großartige Paraden hier heute zeigen. Ja, er ist auf der Hut, er ist achtsam, er ist da, wenn er gebraucht wird. Allerdings so richtig gefährlich war das eben nicht, was der Sturm des FC St. Pauli hier bislang geliefert hat. Jetzt kommt Cesai mit großen Schritten, 20 Meter vor dem Tor, bricht dann ab, schlägt einen Haken, legt den Ball raus auf die rechte Seite. Das ist die Seite von Pirker, der legt dann noch einmal zurück auf Sinani, der mit der Flanke, aber das ist nichts. Da kommt kein St. Pauli-Spieler ran und deswegen bleibt es hier beim 0:1.
Live aus Hamburg war das Jörg Tegelhütter. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel heute in Kaiserslautern mit 1:4 verloren. Tolle Nachrichten gibt es noch von Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger. Sie konnte mit ihrem Club Gotham FC Geschichte schreiben und den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League gewinnen. Wir gratulieren. Morgen wird noch ordentlich gefeiert in New York und Berger reist dann mit Verspätung zur Nationalmannschaft. Die DFB-Frauen spielen im Final-Hinspiel der Nations League am kommenden Freitag in Kaiserslautern gegen Spanien. Bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Adelaide hat das deutsche Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler heute einen Podestplatz zum Abschluss verpasst. Im Spiel um Platz 3 mussten sich die beiden einer Paarung aus Frankreich geschlagen geben. Es wurde also nichts mit der Bronzemedaille. Und richtig spannend geht es in der Formel 1 zu. Nach dem drittletzten Saisonrennen in Las Vegas sind der WM-führende Lando Norris und sein McLaren-Teamkollege Piastri nachträglich disqualifiziert worden, weil sie gegen technische Regeln verstoßen haben. Darüber freut sich nun der Sieger von Las Vegas, Max Verstappen. Er ist in der Gesamtwertung bis auf 24 Punkte rangekommen an den führenden Norris.
Der Sport war das mit Ina Kast und das waren die Themen des Tages hier auf NDR.